Ich wünsche dir Gottes Segen, so haben wir es gerade eben gesungen. Renate, dein Zeugnis, was du gesagt hast, hat mich echt sehr berührt. Und weißt du, in diesem Wissen zu leben, dass Gott versorgt, es gibt eigentlich in unserem Leben so einen inneren Frieden und auch wenn es äußerlich turbulent zugeht. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und um Trinken. Leben bedeutet viel mehr als Essen und Trinken und tolle Kleidung anzuhaben. Der Mensch ist viel wichtiger als die Kleidung. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Und also wir müssen echt verstehen. Ich finde das sehr spannend, weil Jesus spricht ja nicht als einer, der finanziell super ausgesorgt hat, der sozusagen geborgen in gut bürgerlichen Verhältnissen lebt, der vielleicht eine kleine Villa am See Genezareth hat und so sagen kann, wow, alles easy going, kann ich mich zurückziehen, wenn es mal wild zugeht. Nein, menschlich gesehen war Jesus in einer Gesellschaftsschicht, wo er sich eigentlich Sorgen hätte machen müssen. Er hat Grund zum Sorgen gehabt. Aber er sprach von seinem himmlischen Vater, weil er wusste, mein Vater ist der beste Versorger. Und er wusste, dass er noch nicht in einer erlösten Welt ist, sondern dass das Reich Gottes anbricht, und zwar mit ihm. Es ist noch nicht in Vollendung da, aber mit ihm bricht etwas an, was den Menschen tatsächlich versorgt. Und dass es sich allemal lohnt, wirklich auf das Reich Gottes sich auszurichten, weil da dieses Versprechen drin liegt, der Vater kümmert sich. Er kümmert sich wirklich. Jesus lebte in dieser Spannung zwischen der unerlösten Welt, in der er sich befand, und dem Wissen, wie beim Vater die Ewigkeit aussieht. Womit begründet ihr eigentlich euer Sorgen? So hätte er die Jünger gefragt. Und dann hat er ganz spezielle Worte gesagt. Und ich finde es echt cool, weil in Lukas 12, Vers 24 bis 30 wird uns das gesagt. Und Annika, liest doch einfach mal diese paar Verse vor. Lukas Evangelium, Kapitel 12, 24 bis 30.
Seht euch die Raben an. Sie säen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht.
Tja, was sorgt ihr euch? Ja, diese tolle Frage, was sorgt ihr euch eigentlich? Wovon Jesus hier spricht, ist ja das Grübeln, ja, dieses Bekümmern. Er spricht gegen das Aufreiben der Sorge um das Morgen, um nicht wissen, und dass uns das vereinnahmt und man an nichts mehr anderes denken kann irgendwie, und darüber man womöglich noch vernachlässigt, was heute zu tun ist. Sorget nicht. Ich finde, das Geheimnis unseres Lebens ist doch, dass wir nicht darüber verfügen können. Also wir können darüber nicht verfügen. Wir leben, als könnten wir alles berechnen, alles planen, als wäre uns sämtliche Parameter des Lebens sozusagen verfügbar, und wir müssten nur irgendwie die Regel richtig schieben und dann funktioniert das. Aber wir haben das ja in den letzten Wochen sehr schnell lernen müssen. So einfach ist das nicht. Wir haben das meiste eben nicht in der Hand. Und allein schon die Grundlage unseres Lebens ist uns ja geschenkt. Lebenszeit ist uns geliehen. Wir haben uns nicht selber gezeugt. Wir haben uns nicht selber auf die Welt gebracht. Wir haben uns nicht selber am Leben erhalten. So sehr wir uns bemühen und hoffentlich verantwortlich mit dem Geschenk des Lebens umgehen, alles Wesentliche des Lebens ist geschenkt. Was können die Spatzen dafür, dass sie versorgt werden, oder? Oder die Lilien, dass sie so schön sind? Also, ich bin jetzt kein Botaniker, ich würde sie wahrscheinlich gar nicht erkennen, wie eine Lilie aussieht, aber andere können das richtig gut. Aber Gott macht das einfach, weil er versorgen will. Und wenn er schon die Spatzen und die Lilien so schön macht und die Spatzen versorgt, hallo? Wer sind wir? Wir sind doch viel mehr, sagt Jesus. Gott sorgt für dich. Manchmal ist das befremdlich, weil wir dieses Bedürfnis haben, die Kontrolle zu besitzen. Sorgen ist naheliegend, weil sie uns ein Bedürfnis signalisieren, wir müssen doch kontrollieren, wir müssen es greifen, wir müssen es regulieren, wir wollen die Macher, die Verfüger sein. Wir sind ungern ausgeliefert. Aber wenn uns das auch alles verunsichert, was um uns herum passiert, dann versuchen wir, es verfügbar zu machen, es wieder selber zu ordnen. Als kleines Kind, da sind wir sehr unbekümmert mit unserer Freiheit. Unbeschwert leben wir in den Tag hinein, weil wir wissen, Papa und Mama richten das schon. Die versorgen mich. Man ist da eben noch nicht so vertraut mit Verlassensein, mit Gefahren, vielleicht mit Betrügereien. Und wenn Krisen kommen und Krankheit um sich greift, Zukunftsfragen offener sind denn je, wenn die Arbeit wegfällt, das Geld wegfällt, tja, dann greifen wir verkrampft nach Sicherheit wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm und dann greifen die Sorgen um sich. Aber Jesus hat vollkommen recht, wer grübelt, wer nach nächtelang nicht schläft, wer sich dadurch verrückt machen lässt, der wird auch immer panischer und er kann seinem Leben keine Elle hinzufügen. Das funktioniert nicht. Alle kleinen und großen Sorgen, auch die Angst oder die Furcht vor morgen, die kann sich wie ein Schatten auf unsere Gegenwart legen. Sie lähmt das Handeln heute und entzieht dem Heute die Kraft und auch die Freude. Und darum sagt das Jesus, lass deine Sorgen nicht dein Leben zerfressen, wie Motten die Kleidung zerfrisst oder Rost das Geld kaputt macht oder die Inflation oder Wirtschaftskrise oder was auch immer. Jesus spricht als einer zu uns, der weiß, wen er liebt und wem er begegnen will und als einer, der uns sieht und der für uns da ist. Gott ist es, der mich sieht und der mich liebt. Und da gibt es einen fantastischen Psalm. David hat das wie kaum ein anderer mal in Worte gefasst. Psalm 23. Einer der Psalmen, die das ganze Leben durchdringen. Man kann es kaum besser zum Ausdruck bringen, wie Gott ist und wie er uns sieht und was er für uns vorsieht und wie er sorgt und versorgt und fürsorgt. Wir hören mal nur in die ersten drei Verse rein. Annika, Psalm 23, Vers 1 bis 3.
Ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zur frischen Quelle. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist.
Er gibt mir neue Kraft, das wird von Luther übersetzt mit, er erquicket meine Seele. Das ist manchem vertraut, dieser Satz. Wenn man da ins Hebräische reinguckt, diese vier Worte, die sind so spannend und die sind so hochinteressant, weil es ist die einzige Stelle in diesem Psalm, die eigentlich davon handelt, dass es eine Veränderung geben muss in unserem Leben, dass wir eben Gott, den Vater als Hirten auch erleben. Wir brauchen dieses ausrichtende Handeln auf Gott, damit wir ihn tatsächlich erfahren, damit wir erkennen, er weiß, worauf es im Leben ankommt. Wisst ihr, hier steht im Hebräischen, meine Seele bringt er zu mir zurück. Er erquicket meine Seele. Martin Buber hat so übersetzt, meine Seele bringt er mir zurück. Das heißt, er bringt das zurück, was wesentlich für mein Leben ist, bringt er zum lebendigen Gott zurück. Dorthin, wo meine Heimat ist, zum Vater im Himmel. Und darum, sagt Jesus, sorgt euch um Gottes neue Welt, um das Reich Gottes. Denn das ist überall dort, wo Jesus ist. Lass Gott für dich sorgen, möchte ich dir sagen. Lass ihn deine Seele erquicken, um seines Namens willen, weil er es versprochen hat, weil er dazu steht. Und darum feiern wir auch das Abendmahl, weil es eine Feier ist, die uns daran erinnert, ich bin für euch, ich bin mit euch, ich schenke dir Vergebung, ich bringe zurecht, ich mache einen Raum auf für Umkehr, für Neuorientierung. Und vielleicht hast du schon manchmal gedacht, na, ich bin vielleicht so ein Schaf, das sich manchmal auch verrannt hat und dass ich jetzt vielleicht durch ein tiefes Tal durchtummeln muss und gar nicht so recht weiß, wie es wird. Aber dann zu wissen, da ist dieser Gott da, der mich führt, der mich leitet, der sogar im Angesicht meiner Feinde einen Tisch deckt. Es ist ein Wort auch für eine Entscheidung, dass er uns sagt, ich will deine Seele wieder zurückholen dorthin, wo sie zu Hause ist, nämlich bei mir. Ich möchte jetzt gerne beten und dann so eine kleine Zeit der Stille lassen, in der du auch für dich so ein stilles Gebet vor Gott bringen kannst, was dich beschwert, was dich bekümmert, wo du einfach deine Hilflosigkeit oder dein Versagen auch Gott nennen kannst. Er ist echt die beste Adresse. Schließlich will er deine Seele wieder zurückbringen. Und dann singen wir dieses Lied. Er ist ein wunderbarer Hirte. Es wird dann einfach eingeblendet und dann nehmt das mit als Einladung mitzusingen. Er ist ein wunderbarer Hirte. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese Einladung, bei dir wirklich versorgt zu sein. Du kennst unser Leben und du weißt, was uns beschäftigt, was uns so oft beschwert. Und ich danke dir, dass du da viel mehr über unser Leben weißt als wir selber. Und darum wollen wir das auch vor dich bringen. Wir wollen auspacken in der Stille. Wir wollen das dir hinlegen, wo wir uns verkrampft versucht haben, einen Weg zu finden und gar nicht daran gedacht haben, dass du der beste Versorger bist. Danke, dass du uns dazu einlädst, zu dir zu kommen. Und in der Gewissheit, dass du Gebet erhörst und Schuld vergibst, bringen wir jetzt in der Stille das, was uns bewegt.